Genau, das Thema heute Morgen soll sein, freue dich in Anfechtungen. Und der Text dazu steht in Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Und ich möchte bitten, dass wir vielleicht uns kurz zu Anfang zur Textlesung erheben. Ich würde gerne den Text lesen und noch kurz für die Predigt beten, dass der Herr spricht. Ja. Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ich bete noch kurz. Ja, lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir dein Wort haben dürfen, Herr, dass du dich nicht unbezeugt gelassen hast, sondern durch dein Wort zu uns gesprochen hast, dass du uns ja eine vollkommene Anleitung gegeben hast, Herr, für unser Leben, wie wir wissen, dass wir wissen können, wie unser Leben gelingt, dass du uns auch Anweisungen gegeben hast, Herr, wie wir auch uns in Not und in Anfechtung ja verhalten können und dass du uns wunderbare Verheißungen gegeben hast. Wir bitten dich, Herr, rede du jetzt durch dein Wort und wir danken dir, Herr. Amen. Ja, der Abschnitt, den ich gelesen habe, steht, wie gesagt, im Jakobusbrief. Und wie der Name schon sagt, hat Jakobus den Brief verfasst. Aber es war nicht der Jakobus, den wir aus den Evangelien kennen, nicht der Bruder von Johannes, nicht der Jünger Jesu. Es war ein anderer Jakobus, und zwar war es der Halbbruder von Jesus, wie uns die Überlieferung sagt. Und zwar war es so, dass die Brüder von Jesus eigentlich nicht an ihn geglaubt haben. Das steht im Johannesevangelium, kann man das lesen. Jesu Halbbrüder haben nicht an ihn geglaubt während seines Erdenlebens. Als er dann später auch verstanden ist, dann sind sie zum Glauben gekommen und in der Apostelgeschichte steht, dass sie schon bei der ersten Versammlung dabei waren. Und ja, in den Evangelien, wenn die Brüder von Jesus namentlich genannt werden, steht Jakobus immer an erster Stelle. Also vermutlich war er der älteste Halbbruder von Jesus. Und in 1. Korinther 15, Vers 7 steht, dass Jesus nach seiner Auferstehung unter anderem dem Jakobus erschienen ist. Und das ist naheliegend, dass Jakobus dann erkannt hat, dass Jesus gar nicht nur sein Halbbruder war, sondern dass er der Sohn Gottes war und dass er sich dann bekehrt hat, zum Glauben gekommen ist. Und wir wissen, dass er dann später der Gemeindeleiter wurde, der ersten Gemeinde. Die Gemeinde in Jerusalem, das waren hauptsächlich Judenchristen. Und Jakobus war einer der Leiter dieser Gemeinde. Und ja, wie die Bibel uns sagt, dass Gemeindeleiter ein vorbildliches Leben führen sollen, Vorbilder sein sollen, so war Jakobus auch ein sehr, sehr vorbildlicher und sehr anerkannter, bekannter Mann. Er war weithin bekannt über die Landesgrenzen Israels hinaus und hatte bei allen ein hohes Ansehen. Man nannte ihn sogar Jakobus den Gerechten. Und sogar nicht nur die Gläubigen nannten ihn so, sogar die ungläubigen Juden wussten, das ist ein gerechter Mann. Von ihm wird außerdem berichtet, dass er eine ganz besondere Eigenart hatte. Man berichtet von ihm, dass er Knie wie ein Kamel hatte. Ein Kamel, wenn es aufsteht, richtet es sich zuerst auf den Knien auf. Und wenn es sich niederlegt, dann geht es zuerst in die Knie. Und von Jakobus wird gesagt, dass er ein Mann des Gebets war und dass er so viel Zeit auf den Knien verbrachte im Gebet, dass seine Knie wie die eines Kamels aussahen. Jemand hat von ihm Folgendes geschrieben. Er trank weder Wein noch starke Getränke und nahm keine tierische Nahrung zu sich. Ein Rasiermesser kam nie auf sein Haupt. Er salbte sich nie mit Öl und besuchte nie ein öffentliches Bad. Er pflegte allein in den Tempel zu treten und oft fand man ihn auf seinen gebeugten Knien, wie er für die Vergebung des Volkes eintrat. So wurden seine Knie so hart wie die eines Kamels als Folge seiner gewohnheitsmäßigen Fürbitte und seines Kniens vor Gott. Vermutlich starb Jakobus ungefähr 62 nach Christus als Märtyrer. Es wird berichtet, dass der Hohepriester, der damals im Amt war, sein Name war Ananus, das war der Sohn von dem Hohenpriester, der Jesus verurteilt hat. Der war damals im Amt und durch verschiedene Umstände war es so, dass er Jakobus beschuldigt hatte, dieser Mann hat das Gesetz gebrochen. Und er wollte ihn natürlich loshaben und hat das so weit gebracht, dass man Jakobus steinigen sollte. Er macht ihm aber ein Angebot. Und zwar sagte er folgendes: Jakobus, wenn du öffentlich auf die Stadtmauer von Jerusalem trittst und deinem Glauben an Jesus Christus absagst, dann wirst du nicht gesteinigt werden. Interessanterweise, man würde jetzt vielleicht erwarten, dass Jakobus sich vehement dagegen geweigert hätte, aber interessanterweise sagte Jakobus zu. Er stieg auf die Stadtmauer und wartete, bis sich die Volksmenge versammelte. Und als dann die Volksmenge da war und viele Menschen da waren, fing er an, öffentlich das Evangelium zu predigen und sich zu Jesus Christus zu bekennen. Also es wäre ihm nichts ferner gelegen, als sich von Jesus abzusagen. Und das hat den Hohenpriester Ananus dann der Überlieferung nach so wütend gemacht, dass er ihn von der Stadtmauer gestoßen hat, sodass er dann als Märtyrer starb und gesteinigt wurde. Ja, warum erzähle ich das? Warum hole ich so weit aus? Ich möchte deutlich machen, wenn Jakobus schreibt, freut euch in Anfechtungen, dann war das ein Mann, der das selbst gelebt hat. Also das waren keine leichtfertigen Worte, die Jakobus hier geschrieben hat, sondern er wusste genau, wovon er sprach. Er hatte in seinem Leben viele Verfolgungen und viel Anfechtung erlebt, um seines Glaubens willen. Ja, in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass die ersten Christen in Jerusalem verfolgt wurden, dass viele geflohen sind. Jakobus ist da geblieben als Gemeindeleiter. Ja, er hatte eine große Verantwortung für die Gemeinde und hat dann selbst auch diese Leiden auf sich genommen. Ja, ich möchte zu Anfang kurz darauf eingehen, was sind eigentlich Anfechtungen? Anfechtungen, ja, und als Christen ist uns dieses Wort so bekannt, Anfechtungen, ja, man hat Glaubenskämpfe. Aber was heißt das eigentlich? Und man kann dieses Wort, vielleicht haben andere verschiedene Geschwister unterschiedliche Übersetzungen. Es wird unterschiedlich übersetzt. In manchen Übersetzungen steht Versuchungen, in manchen Übersetzungen steht Prüfungen. Und genauso kann man das Wort eigentlich übersetzen. Eine Anfechtung ist eine Erprobung. Das heißt, jemand hat das so beschrieben, es bezeichnet Probleme oder irgendetwas, das dem Frieden, Glück und Wohlergehen in die Quere kommt. Die Verbform dieses Wortes bedeutet, etwas oder jemanden auf die Probe stellen, um die Qualität der Sache bzw. das Wesen der Person zu bestimmen. Das bedeutet, eine Anfechtung ist eine Qualitätsprüfung, könnte man sagen. Ja? Ist mein Glaube echt? Das sind Situationen in unserem Leben, wo unser Glaube angegriffen wird, auf die Probe gestellt wird. Und wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass er sich in diesem Zusammenhang, dass Jakobus das auch an die verfolgten Christen geschrieben hat, dass die verfolgt wurden dass er es in diese Situation hineingeschrieben hat. Und interessant, manchmal überliest man das, aber Jakobus sagt, freut euch in mancherlei Anfechtungen. Was sind mancherlei Anfechtungen? Ich habe mal nachgeschlagen und es ist so, dieses Wort, das ist ganz interessant, das hat mich überrascht, das kann man sogar mit bunt übersetzen. Also das hat mich ein bisschen überrascht, aber dieses Wort wird auch an der gleichen Stelle benutzt im Alten Testament, wo beschrieben wird, dass Josef einen bunten Mantel hatte. Dieser Mantel hatte viele Farben, viele verschiedene Farben, also vielfältig. Ja? Also viele unterschiedliche. Das bedeutet viele unterschiedliche Anfechtungen. Es gibt viele verschiedene Arten, wie unser Glaube geprüft werden kann. Allgemein kann man das, wie gesagt, zusammenfassen. Alle Situationen, wo unser Vertrauen auf Gott herausgefordert wird. Und vor allem ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar ist es so, werden nächste Woche hier das Theaterstück haben von Bruder Andrew. Da wird es um den Gründer von Open Doors gehen. Das ist eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und ja, überall in der Welt werden Christen verfolgt, bei uns nicht, aber in weiten Teilen der Welt werden Christen verfolgt. Und mir ist das bewusst geworden, was Jesus uns voraussagt, ganz viele Anfechtungen werden sein, einfach, dass wir verfolgt werden, dass die Menschen uns hassen werden. In Matthäus 10, Vers 25 sagt Jesus seinen Jüngern, und ihr werdet von jedermann gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und in Johannes 15, Vers 18 bis 21 sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Ja, ich denke, was Jesus ganz deutlich gemacht hat, ist, wir sind nicht von der Welt. Und wenn die Welt, wenn wir von der Welt wären, sagt er, dann hätte die Welt das ihre lieb. Weil wir aber nicht von der Welt sind, hasst uns die Welt. Und ich glaube, es ist auch, wenn wir in Deutschland vielleicht nicht direkt Verfolgung erleben, wie es in anderen Ländern der Fall ist, und wir haben keine Garantie, dass das für immer bei uns so bleiben wird, dann sind wir doch anders als die Welt. Und wir werden, wenn wir uns zu unserem Glauben bekennen, anecken. Ich habe das beispielsweise erlebt, als ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Und da hatte ich eine Situation, das war jetzt nichts Dramatisches, aber also ich war in einer Abteilung, da hatte ich mit Kunden zu tun und mich schrieb ein Kunde an, schrieb mir eine E-Mail und fragte, ja, ist die Ware denn schon verschickt? Die Ware stand noch bei uns im Lager, wir hatten die noch nicht verschickt und ich wusste, wenn ich jetzt sage, ja, die Ware ist noch bei uns, dann sagt er, dann schickt sie auch nicht. Also das wäre ein Nachteil für unsere Firma gewesen. Gut, ich war nur der Auszubildende, fragte meine Vorgesetzte, was soll ich machen? Und sie sagte, ach, schreib einfach, die Ware ist schon verschickt, das ist schon unterwegs, das ist am einfachsten für uns. Also ich sollte lügen. Und ja, was sollte ich jetzt machen? Es war jetzt keine große Situation, aber für mich war das in dem Moment schon eine Herausforderung. Dann habe ich gesagt, nein, ich werde das nicht tun, ich werde nicht lügen. Es gab dann später noch ein klärendes Gespräch und so weiter. Also hat mich jetzt nicht in große Schwierigkeiten gebracht, aber es hat mich herausgefordert. Und ich bin angeeckt. Und ich glaube, es wird auch so sein. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden, werden auf Widerstand stoßen. Genau. Ein weiterer Punkt, glaube ich, warum wir in dieser Welt nicht angenommen werden, ist ganz einfach wegen unserer Botschaft. Was ist unsere Botschaft? Das Evangelium ist, Lukas 24, Vers 47, in seinem Namen, in Jesu Namen soll verkündigt werden, Buße und Vergebung der Sünden. Das ist keine angenehme Botschaft. Wir müssen den Leuten sagen, dass sie Sünder sind, dass sie umkehren müssen. Und wenn sie nicht Buße tun, dass sie auf ewig von Gott getrennt werden. Das ist keine angenehme Botschaft. Natürlich machen wir uns damit unbeliebt. Und ja, so wird es automatisch so sein. Wenn wir uns zum Glauben bekennen, werden wir auf Widerstand und auf Anfechtungen stoßen. Paulus bezeichnet das als das Ärgernis des Kreuzes. Finde ich ein interessanter Ausdruck. Jemand hat mal gesagt, das einzige Ärgernis, das es unter Christen geben sollte, sollte das Ärgernis des Kreuzes sein. Fand ich ein guter Satz. Ich denke, das stimmt. Das einzige Ärgernis, das es unter Christen geben sollte, sollte das Ärgernis des Kreuzes sein. Nicht, dass wir uns untereinander stoßen, sondern dass die Leute aufgrund unserer Deutlichkeit zum Nachdenken kommen und uns vielleicht auch ablehnen, wie es Jesus vorausgesagt hat. Das hat mich sehr angesprochen, ein Prediger sagte mal etwa Folgendes, wenn du nie Probleme mit Menschen hast und immer alle Menschen dich toll finden, dann weiß ich eines über deinen Glauben, du sprichst nicht von Jesus. Ich glaube, das stimmt. Früher oder später werden wir auf Widerstand stoßen. Ein interessantes Zitat, das ich gefunden habe, war, ein Buchautor schreibt das, wenn sie ruhig und gemütlich durch das Leben gondeln, bedeutet das, dass sie entweder nicht gottesfürchtig leben oder dass sie irgendwo in der Prärie leben, wo die gottlose Welt sie nicht sehen kann. Ich denke, da ist was Wahres dran. Ja, Jakobus sagt also, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, er setzt das als selbstverständlich voraus, wir werden in Anfechtungen fallen. Also er sagt nicht, falls das passieren sollte, er sagt, es wird passieren. Und ja, er sagt außerdem, wenn ihr in Verfechtungen fallt, also in der Luther-Übersetzung steht, glaube ich, wenn ihr fallt. Andere Übersetzung sagt, wenn ihr in Anfechtungen geratet. Und das fand ich interessant. Das sind Situationen, in die wir automatisch hineingeraten. Jemand hat das so beschrieben. Das bedeutet, einer Situation zu begegnen, die einen Menschen plötzlich und unerwartet umgibt. Also das ist nicht etwas, das du suchen musst. Das wird automatisch von selbst kommen. Genau, in Lukas 10, Vers 30, bei dem Mann, bei dem Gleichnis, wo Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, da sagt er, es gab einen Mann, der fiel unter die Räuber. Das ist genau das gleiche Wort. Er geriet in diese Situation hinein. Also das müssen wir nicht absichtlich suchen, es wird automatisch kommen. Die Frage ist also nicht, werden Anfechtungen kommen, werden Glaubensprüfungen kommen, wird unser Glaube geprüft werden, sondern die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen, wenn das passiert? Wie sollen wir mit den Anfechtungen umgehen, die uns begegnen werden? Und eigentlich, wenn man so überlegt, Jakobus sagt, freut euch in Anfechtungen. Das ist eigentlich nicht die Reaktion, die man menschlicherweise erwarten würde. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtungen geratet. Also das ist ein starker Ausdruck. Ja, seht es als Freude an, betrachtet es als Freude. Eigentlich ist das nicht so, wie ich auf unangenehme Situationen reagiere. Ich ärgere mich eigentlich eher drüber, wenn ich in unangenehme Situationen komme. Also das ist nicht die natürliche menschliche Reaktion. Und eine Sache, auf die ich ganz kurz eingehen möchte, ist, Jakobus sagt, er fordert uns auf. Tut das. Also das ist etwas, wozu wir uns entscheiden können. Also es ist nicht, wir sind nicht Spielball unserer Umstände, sondern wir können uns entscheiden, uns über die Dinge, die uns begegnen, wie wir damit umgehen und dass wir uns auch an Anfechtungen freuen können. Wir können uns entmutigen lassen und selbst mitleiden, aber wir können auch sagen, okay, wir können das als Anlass zur Freude nehmen. Und scheinbar ist es möglich, wirkliche Freude auch im Leid zu empfinden. Und wenn man, ich finde das so interessant, wenn man die ganze Bibel und die ganze Kirchengeschichte anschaut, die Christen zu allen Zeiten haben immer Verfolgung gelitten und es waren immer schwierige Situationen, die sie erlebt haben. Und gerade im Leid verherrlicht sich Gott. Also man sagt, wo die Not am größten, ist Gott am nächsten. Ja, wir hatten jetzt, mit meiner Frau waren wir jetzt unterwegs und hatten wir im Auto ein Hörbuch gehört von Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, wer Corrie ten Boom kennt. Es war eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg, also ihre Familie hat Juden versteckt, dann wurden sie von den Nazis gefangen genommen und kamen dann ins Konzentrationslager. Und wie sie berichtet, sie kam dann später wieder frei, und wie sie berichtet, dass sie gerade in diesen schrecklichen Situationen eigentlich Gottes Nähe erfahren hat. Also Gott verherrlicht sich im Leid. Uns wird Leid nicht erspart bleiben. Ich war vor einigen Jahren in Afrika und da ist es so, es gibt Prediger, die sagen, wenn du dich bekehrst, es wird dir immer gut gehen. Gott wird dir nächste Woche einen Mercedes schenken und dir wird es immer gut gehen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist nicht das, was Jesus uns vorausgesagt hat. Gott verheißt uns nicht, dass wir ein leichtes Leben haben, aber er verheißt uns, dass er bei uns sein wird. Und ich glaube, wenn Jakobus sagt, freut euch an Anfechtungen, dann ist das nicht etwas, okay, das hat nichts mit positivem Denken zu tun. Das ist nicht eine Situation, wo ich sage, okay, ich bin jetzt in Anfechtungen, aber ich mache jetzt einfach das Beste draus, ich bin ein Optimist. Ja, das kann ein Atheist auch sagen. Das ist nicht die Freude, die Jakobus meint. Die Freude, die Jakobus meint, hat einen realen Grund. Und Geschwister, wir können uns in Anfechtungen deswegen freuen, weil wir wirklich eine lebendige Hoffnung haben, weil wir wissen, dass es nicht umsonst. Jakobus sagt, er begründet diese Freude, indem er sagt, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Was heißt standhaftes Ausharren? Ich glaube, so reden wir nicht untereinander. In der Lutherübersetzung steht, glaube ich, Geduld. Auf was sollen wir Geduld haben? Worauf sollen wir warten? Ja, das ist standhaftes Ausharren heißt, ich warte auf etwas, ich harre aus, bis etwas kommt. Und was meint das? Ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen aus Römer 5, Verse 1 bis 5. Da steht nämlich die Antwort. Also es ist ein ähnlicher Wortlaut, klingt ganz ähnlich wie diese Stelle. Und da schreibt Paulus Folgendes. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns, und das ist jetzt wichtig, der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber die Bewährung aber die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Also wir rühmen uns in Bedrängnissen, sagt Paulus, weil wir eine Hoffnung auf die Herrlichkeit haben, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird und dass, wenn wir durchhalten, diese Hoffnung für uns auch Realität werden wird. Und deswegen möchte ich sagen, halte in Anfechtungen, wenn dein Glaube geprüft wird, wenn du in schwierigen Situationen bist, dann halte aus, indem du auf das Ziel schaust. Lebe vom Ziel her, indem du weißt, eines Tages werde ich beim Herrn sein. Vielleicht kennen einige das Buch, ich mag das sehr, es hat mich als Kind sehr geprägt, Die Pilgerreise von John Bunyan. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, ich denke, das ist bekannt. Das ist ein Buch, da schreibt John Bunyan Folgendes. Hier, das ist das Cover, vielleicht kennen das einige, ist sehr bekannt. Das ist die Geschichte, also die Hauptperson ist Christ. Der Mann heißt einfach Christ und er ist auf der Reise zur goldenen Stadt. Also es ist eine allegorische Bilderreise und das soll das Leben eines Christen bezeichnen. Und dieser Christ erlebt auf seinem Weg so viele Schwierigkeiten, so viele Leute, die ihn verführen wollen, die ihm sagen, hey, was machst du eigentlich? Die goldene Stadt gibt's gar nicht. Also dein Ziel, du bildest dir irgendwas ein, das stimmt gar nicht. Oder er begegnet Leute, die heucheln, die Heuchler sind, die so Namenschristen sind, aber auch eigentlich nicht wirklich so leben. Und sein Leben ist eigentlich voller Anfechtungen. Ja, er hat einen Freund, der heißt Treu. Also die Charaktere in diesem Buch heißen alle nach ihren Eigenschaften. Und dieser Treu ist treu bis in den Tod. Er kommt, wird zu Tode dann gebracht. Und er hat aber immer sein Ziel vor Augen. Am Ende erreicht er es. Und ich glaube, unser Leben soll so sein. Unser Leben ist eine Pilgerreise, bildlich gesprochen. Und das macht eins deutlich. Wir sind auf dem Weg, wir sind aber noch nicht am Ziel. Und der Weg ist steinig und schwer oft, ja. Manchmal sagen Leute, warum gibt es so viel Leid und so weiter? Ja, weil wir noch nicht am Ziel sind. Es steht geschrieben in der Offenbarung, der Herr wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei. Aber da sind wir noch nicht. Noch sind wir auf dem Weg. Also wenn Menschen fragen, warum gibt es so viel Leid? Ja, Gott löst dieses Problem, ganz klar. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, und ich wünsche mir das wirklich, das ist mir so ein Anliegen, ich wünsche mir das wirklich, dass uns das zur Herzenshaltung wird und dass wir in dieser Erwartung leben. Der Herr kann jederzeit kommen und wir sollen in dieser aufs Ziel ausgerichtet leben. Ich denke, dass uns das in Anfechtungen wirklich helfen wird. Ich möchte jetzt einen längeren Bibeltext lesen und ich möchte dazu gar nicht viel sagen, aber mich hat der vor einiger Zeit in der stillen Zeit beim Bibellesen sehr getroffen. Und ich habe den gelesen, der hat mich sehr, sehr angesprochen. Und ich glaube, da kommt genau das zum Ausdruck. Ich möchte den, wer mit aufschlagen kann, das steht in 2. Korinther 4, Verse 16 bis Kapitel 5. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, er meint in unserem Körper, solange wir noch hier auf der Erde sind, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost. Klammer auf, auch in Anfechtungen. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein, beim Herrn. Und ich glaube, das beschreibt sehr gut die Haltung, die wir haben sollen. Er schreibt, wir wollen daheim sein beim Herrn. Unsere Heimat ist nicht auf der Erde, wir sind Himmelsbürger. Jakobus sagt das Gleiche später in 1 Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also ein Mensch, der in Anfechtungen ist und er ist Christ, der ist in zweifacher Hinsicht, Jakobus sagt das glückselig, oder er kann sich in zweifacher Hinsicht freuen. Erstens, er weiß, oder wir wissen, wenn wir die Anfechtung gedulden, wird der Herr uns die Krone des Lebens geben, wir werden bei ihm sein. Und zweitens, wir können uns jetzt schon freuen, weil wir diese Hoffnung haben. Ja, ein weiterer Punkt, Jakobus fährt dann fort und sagt, Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und ich glaube, man könnte das auch so übersetzen, dass, was heißt ein vollkommenes Werk haben? Ich habe mich immer gefragt, was heißt das? Ich glaube, man könnte es so übersetzen, das standhafte Ausharren soll zu einem vollkommenen Werk führen. Es soll dich also dazu führen, dass du in einem gewissen Sinn, in Anführungsstrichen, vollkommen bist, dass du gottesfürchtig lebst. Vollkommen in dem Sinn, dass du im Willen Gottes bist und nicht nach dem Willen Gottes lebst, Damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das bedeutet, dass ihr im Glauben fest seid und dass ihr auch in einem gewissen Sinn in der Heiligung wachst. Also Anfechtungen sind zu unserem Guten. Und ich habe mich gefragt, warum muss das sein? Warum müssen wir Anfechtungen erleben? Können wir, dass unser Leben Christus widerspiegelt? Warum müssen wir Anfechtungen erleben, damit wir ein heiliges Leben führen? Ganz einfach, weil sich Glaube nur unter Druck bewährt. Gold wird im Feuer geläutert. Ob ein Schüler gut ist, zeigt nur eine Prüfung. Ob ein Produkt gut ist, zeigt nur eine Qualitätsprüfung. Und ein anschauliches Beispiel, die Zahnpasta kommt nur aus der Zahnpastatube, wenn ich sie ausdrücke. Nur wenn ich Druck ausübe. Und genauso ist es mit unserem Glauben. Unser Glaube zeigt sich dann, wenn er angefochten wird, ob er echt ist. Deswegen freue dich in Anfechtungen, weil sich dein Glaube unter Druck bewährt. Wenn dein Glaube echt ist, dann wird er die Prüfungen auch bestehen. Und unter Druck kommt die Wahrheit raus. Und ein Beispiel dafür finden wir in 2. Korinther 8. Da berichtet Paulus Folgendes. Er schreibt über die Gemeinden in Mazedonien und sagt, 2. Korinther 8, Vers 2, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Gottes gegeben ist, den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Interessant. Die Gemeinden in Mazedonien waren eigentlich arm, offensichtlich. Sie hatten selber Bedrängnis. Da wurde eine Sammlung eine Geldsammlung für die noch ärmere Gemeinde in Jerusalem. Interessant, sie waren freigebig, trotz ihrer Bedrängnis. In ihrer großen Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Und ich glaube, so sollte es auch bei uns sein. Wenn wir in Anfechtungen und Glaubenskämpfe kommen, dann soll sich zeigen, dass unser Glaube wirklich echt ist und dass er fundiert ist und dass er ein festes Fundament hat. Ja, deswegen freue dich auch an Anfechtungen, weil sie dazu dienen, dass du im Glauben wächst. Viele Dinge, wie jetzt beispielsweise bei den Mazedoniern, hätten sie keine Bedrängnis gehabt, wären sie nicht in dieser Situation gewesen, wäre diese Tugend ihrer Freigebigkeit gar nicht ausgebildet worden. Ja? Sie hätten das gar nicht gelernt. Deswegen freue dich an Anfechtungen, weil sie dazu dienen, dass du im Glauben wächst. Ich möchte uns zum Schluss noch eine Ermutigung mitgeben. Und zwar ist es so, wir haben einen allmächtigen Gott. Das ist für uns natürlich klar eigentlich, das wissen wir. Aber ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Es gibt nichts in dieser Welt, was nicht in Gottes Hand wäre. Jede Anfechtung, jede Glaubensprüfung, alles ist im Endeffekt in Gottes Hand. Und es gibt nichts. Jesus sagt, dass sogar Gottes Gras auf dem Feld sich darum sorgt, für die Vögel, wie viel mehr für uns. Und er sagt, es fällt nicht ein Spatz zur Erde ohne den Willen unseres Vaters. Ja, und darum fürchtet euch nicht, sagt er in Matthäus 10, Vers 31, ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Es passiert nichts ohne Gottes Zustimmung. Und Römer 8, Vers 28 sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es mag sein, dass wir viele Dinge nicht verstehen, warum wir Dinge erleben. Es mag sein, aber wir wissen eins, das ändert nichts daran, dass Gott gut ist, dass er uns liebt und dass er eines Tages alle Tränen abwischen wird und dass es uns zum Besten dient. Ja, Ich möchte zum Schluss noch einen kurzen Liedvers vorlesen. Ich denke, vielleicht kennen einige den Liederdichter Paul Gerhardt. Paul Gerhardt war ein sehr, sehr bekannter Liederdichter. Er hat sehr, sehr viele Kirchenlieder geschrieben. Und interessanterweise, also seine Lieder sind so vielen Menschen zum Trost geworden. Dietrich Bonhoeffer schrieb an einem Brief, als er im KZ war, an seine Eltern, schrieb er, dass ihm die Lieder Dietrich Bonhoeffers, die er früher auswendig gelernt hatte, gerade in diesen schwierigen Situationen viel Mut und Kraft und Zuversicht geschenkt hatten. Paul Gerhardt hat sehr, sehr viele bekannte Lieder geschrieben, vielleicht kennen einige, Befiehl du deine Wege und noch viele andere. Das Interessante in seinem Leben ist, diese Lieder sind in tiefem, tiefem Leid entstanden. Also ich möchte mal einige Sachen sagen, was in seinem Leben passiert ist. Zum Beispiel mit 12 beziehungsweise 14 Jahren verlor er seine Eltern. Er erlebte den 30-jährigen Krieg. Und bei einer Pest, bei der viele andere Menschen starben, die ihm auch nahe standen sicher, und auch sein Bruder, verlor er viele Menschen. Außerdem bekam er 4 Kinder, 3 davon starben, außerdem seine Frau, sodass er nur einer seiner Söhne überlebte ihn. Also er hat in seinem Leben, sein Leben war geprägt von Krieg, von Krankheit, von Tod. Und in diesem tiefen Leid schreibt er diese wunderbaren Lieder. Und er hat unter anderem ein Lied geschrieben, damit möchte ich schließen, mit einigen Versen daraus, die mich ja selber auch bewegt haben. Vielleicht kennen das einige, das Lied heißt, ich bin ein Gast auf Erden. Und ich denke, das drückt sehr gut unsere Haltung aus. Das stimmt, das ist unsere Lebenshaltung. Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Mich hat auf meinen Wegen manch harter Sturm erschreckt. Blitz, Donner, Wind und Regen hat mir manch Angst erweckt. Verfolgung, Hass und Neiden, ob ich's gleich nicht verschuld, hab ich doch leiden müssen und tragen mit Geduld. Ich habe mich ergeben in Gleiches, Glück und Leid. Was soll ich besser leben als solche großen Leut? Es muss ja durchgerungen, es muss gelitten sein. Wer nicht hat wohl gerungen, geht nicht zur Freud hinein. So will ich zwar nun treiben mein Leben durch diese Welt, doch denk ich nicht zu bleiben in diesem fremden Zelt. Ich wandre meine Straße, die zu der Heimat führt, da mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Ja, das sollte unsere Haltung sein, dass wir wirklich an Fechtungen und Leiden Trost bei Gott finden und wissen, es dient alles zum Besten. Es bewirkt standhaftes Ausharren und es wird eines Tages so sein, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Ja, lasst uns noch beten. Geschwister, seid frei. Wer beten möchte, ich schließe dann einfach ab. Ja, Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir wissen dürfen, du bist souverän, du bist allmächtig, es ist alles in deiner Hand und es geschieht nichts, ohne dass du es zulässt, auch in unserem Leben. Und wir danken dir, Herr, dass du uns gerettet hast, dass wir wissen dürfen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Herr, du wirst wiederkommen und ich bitte dich, hilf, dass wir bereit sind. So segne du jetzt auch den restlichen Gottesdienst und wir danken dir, Herr. Amen.